Hans-Olaf starrte mich an. Kreidebleich, das Gesicht ein Bild des Entsetzens. »Bist du wahnsinnig?« krächzte er. »Ja«, sagte ich. »Ich war vollkommen wahnsinnig.« Ich lehnte mich zurück, hakte meinen rechten Arm hinter das Rückenpolster des Sofas. Ich wollte ihr den Preis verleiden. Und außerdem, sagte ich, war sie meine letzte Hoffnung. »Warum erzählen Sie mir das alles?« fragte Sofia Hernandez Cruz, als ich fertig war. »Weil, falls Christina noch lebt«, erwiderte ich, »Sie die Einzige sind, die noch eine Chance hat, sie zu retten.« »Ach ja? Und wie sollte ich das Ihrer Meinung nach tun?« »Indem Sie Öffentlichkeit herstellen. Die Nobelfeier wird live übertragen. Wenn Sie den Preis in letzter Sekunde ablehnen, wenn Sie ans Mikrofon gehen und erklären, warum, das wird niemand totschweigen können. Damit würden Sie die Mauer des Schweigens durchbrechen, die die Verschwörung errichtet hat.« Sie sah mich eisig an, die Lippen zu einem schmalen Strich zusammengepresst. »Ist Ihnen eigentlich klar, was Sie da verlangen?« »Ja.« »Nein, ich denke nicht, dass Ihnen das wirklich klar ist. Ich verlange von Ihnen, auf 10 Millionen Kronen und eine Medaille aus 18-karätigem Gold zu verzichten, zugunsten des Lebens eines 14-jährigen Mädchens, das Sie überhaupt nicht kennen.« Sie schüttelte unwirsch den Kopf. »Ach was, es geht doch nicht um Geld, sondern um Ihren Ruhm?« Sofia Hernandez Cruz lachte spöttisch auf. »Meinen Ruhm? Eine Woche nach der Preisverleihung hat die Öffentlichkeit die Namen der Nobelpreisträger doch schon wieder vergessen. Wenn ich auf Ruhm aus wäre, gerade dann sollte ich tun, was Sie vorschlagen. Damit würde ich wahrscheinlich regelrecht unsterblich. Umso besser. Was hindert Sie dann?« Sie schwieg einen Moment. »Herr Forsberg«, sagte sie dann, »ich bin Wissenschaftlerin. Wissenschaftler wollen die Anerkennung ihrer Kollegen. Das ist es, was den Nobelpreis so besonders macht. Er stellt das Maximum dessen dar, was einem Wissenschaftler in dieser Welt an Anerkennung zuteilwerden kann.« Ihr Blick wanderte zum Fenster, hinter dem das nächtliche Stockholm funkelte. »Er ist Ausdruck der Überzeugung, dass man etwas erreichen kann, wenn man es will, und dass die Anstrengung sich lohnt. So eine Institution darf man nicht leichtfertig beschädigen.« Sie sah mich wieder an. »Und dann ist da noch der Umstand, dass ich eine Frau bin. Auch das begründet Verantwortung. In seinen ersten 100 Jahren wurde der Nobelpreis an 690 Männer verliehen, aber nur an 29 Frauen, davon gerade mal an 6 für Leistungen in meinem Gebiet. Wenn nun ausgerechnet ich die erste Preisträgerin in der Geschichte des Preises wäre, die die Verleihungszeremonie sprengt, was glauben Sie, wie lange es dauern würde, bis man es wieder wagt, den Preis einem dieser emotionalen, unberechenbaren Geschöpfe zuzuerkennen, einer Frau?« Ich fühlte, wie etwas in mir dabei war zu zerbrechen. »Ich will das nicht glauben«, sagte ich mühsam. »Ich will nicht glauben, dass Sie einen Preis annehmen werden, an dem Blut klebt.« Sie sah mich an. Lange, schweigend, durchdringend. »Da haben Sie auch wieder recht«, stimmte sie schließlich zu. »Das könnte ich tatsächlich nicht tun. Nicht, wenn auch nur der Hauch einer Möglichkeit besteht, dass es stimmt, was Sie sagen.« Sie bat mich, auf dem Sofa Platz zu nehmen, holte einen dicken gelben Schreibblock und einen Kugelschreiber aus dem Schreibtisch und forderte mich auf, alles noch einmal zu erzählen. Während ich das tat, machte sie mit gerunzelter Stirn Notizen, fragte nach, wieder und wieder, wollte jedes Detail wissen. Nach dem 3. oder 4. Durchgang versank sie in Schweigen, blätterte ihre Aufzeichnungen vor und zurück und dachte nach. Schließlich lehnte sie sich zurück, legte den Block neben sich und den Kugelschreiber darauf. »Herr Forsberg«, fragte sie, »haben Sie eigentlich mitbekommen, für welche Entdeckung ich den Nobelpreis bekommen soll?« Ich sah sie an, irritiert. »Ich habe einiges gelesen, aber ich könnte es jetzt nicht in ein paar Sätzen zusammenfassen.« »Das könnte ich auch nicht. Doch wenn Sie schon etwas darüber gehört haben, werden Sie wissen, dass ich mich mit der Frage beschäftigt habe, wie unser Gehirn die Umwelt abbildet. Das menschliche Gehirn ist die komplexeste Struktur, die wir kennen. Aber da sie ein Teil des Universums ist, kann sie natürlich nicht groß genug sein, um das Universum in seiner Gesamtheit zu erfassen. Die endgültige Wahrheit ist uns also unzugänglich. Was das Gehirn macht, ist, dass es Modelle der Welt bildet. Und was ich untersucht habe, ist, wie diese Modelle auf neurologischer Ebene aussehen. Es sind Komplexe von Neuronen, die über das gesamte Großhirn verteilt sein können, aber dennoch zusammengeschaltet sind, solange eine bestimmte Vorstellung in unserem Bewusstsein ist. Das Bemerkenswerte ist, dass die Anzahl dieser Neuronen stark schwanken kann. Je geringer sie ist, desto simpler, vergröberter ist auch die zugehörige Vorstellung. Und, ganz wichtig, auch unser Bewusstsein verengt oder erweitert sich mit der Größe des jeweils aktiven Neuronenmusters. Wenn wir uns mit einer Vorstellung identifizieren, die nur von einer geringen Anzahl von Neuronen dargestellt wird, haben wir auch eine verengte, vereinfachte, gewissermaßen eine falschere Sicht auf die Welt. Ein Moment der Erkenntnis, das habe ich zeigen können, ist immer damit verbunden, dass sich mehrere Muster kommunizierender Neuronen, die vorher unabhängig voneinander waren, zu einem einzigen, größeren Muster verbinden. Sie machte eine kurze Pause. Mit einfachen Worten gesagt, der einzige Weg, auf dem wir uns der Wahrheit nähern können, ist der, die Zahl unserer Illusionen zu verringern. Ich wartete, es kam aber nichts mehr. Sie saß da, ihren Notizblock auf dem Schoß, und sah mich an. »Klingt gut«, nickte ich. »Aber was genau wollen Sie damit sagen?« »Ich will damit sagen, dass ich, wenn Sie mir noch eine letzte Frage zu meiner Zufriedenheit beantworten, tun werde, was Sie verlangen.«
»Meine Güte«, murmelte Hans Olof. »Meinst du, sie wird es tatsächlich tun?«
Ich sagte nichts, verfolgte nur, was auf dem Bildschirm geschah. Feierlich schritt Sofia Hernández Cruz über den blaugrünen Teppich, genau der im zeremoniell festgelegten Bogenlinie folgend, die bei ihrem Sessel begann und bei dem großen, schlichten, von einem Kreis umschlossenen N endete, dem Signet der Nobelstiftung und Mittelpunkt der Bühne. Karl XVI. Gustav Folke Hubertus, König von Schweden, stand 2 Fuß breit außerhalb des golden schimmernden Kreises, die lederne Mappe mit der Urkunde und die Schatulle mit der Medaille in der Hand und lächelte ebenfalls. Die Wissenschaftlerin näherte sich dem Signet auf dem Teppich. Der König trat ihr entgegen und streckte die Hand aus. Sofia Hernández Cruz ergriff sie, ergriff auch die Mappe und die Schatulle, die er ihr überreichte.
»Nein«,
rief Hans Olof aus. Er keuchte, schüttelte den Kopf, verfolgte gebannt, wie die Spanierin unter dem Beifall des Publikums zurück auf ihren Platz schritt. »Weißt du«, sagte ich, »ich kann mich wirklich bloß wundern über dich.«
»Was?«
Hans Olof fuhr herum, sah mich an und blickte in den Lauf seiner eigenen Pistole, die ich mitten auf seine Stirn gerichtet hielt.
»Gunnar«, würgte Hans Olof, »das ist nicht witzig.«
»Mir ist auch nicht nach Witzen zumute.«
»Gunnar, bitte, wir können über alles reden. Es gibt keinen Grund, irgendjemanden zu erschießen.«
»Gut, reden wir«, sagte ich und nickte zum Fernseher hin. »Sag mir eins. Hast du im Ernst erwartet, sie würde den Nobelpreis ablehnen?« Hans Olof schluckte.
»Sagen wir, ich habe es einen Moment lang gehofft«,